wieso soll ich denn den Porsche besteuern, wenn ich viel zielgenauer die Person besteuern kann, die
den Porsche sich leisten kann?
Ja, eben. Dann lieber einmal dort ansetzen, wo die Kohle wirklich ist. Ein Reichtum, der den Leuten, die so reich sind, ja auch gar nichts mehr bringt. Also es wird ja irgendwann langweilig. Wie viele Yachten will man denn kaufen, bis das Geld quasi ausgegeben ist? Man kann sich als Regierungskoalition nicht permanent von dem kleinsten Partner erpressen lassen. Vor allen Dingen nicht, wenn der dauernd Blödsinn von sich gibt, wie die FDP das tut.
Das vorläufige amtliche Ergebnis. Klarer Gewinner dieser Wahl.
Das deutschlandweite Rekordergebnis.
Der große Moment dieses Wahlkampfs.
Der überragende Wahlsieger.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Eins trifft auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Das Problem ist, oft enden sie in Koalitionen als halbgare Kompromisse, denn absolute Mehrheiten gibt's heute kaum noch. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten. Das klären wir jede Woche in diesem Podcast.
Moin, hier ist Jan Schippmann. Das hier ist Absolute Mehrheit, der Podcast über politische Visionen. Und ich habe heute Nacht geträumt, dass ich Kamala Harris interviewe. Die ist heute nicht bei mir im Studio, dafür aber jemand, den ihr aus der Die-da-oben-Community euch schon mehrfach gewünscht habt. Herzlich willkommen an den Chef der Jusos, Philipp Türmer.
Moin, ich freue mich.
Was haben Sie denn heute so geträumt?
Ich weiß es gar nicht, aber ich erinnere mich meistens nur dann an meine Träume, wenn sie besonders schlecht waren. Also war es wahrscheinlich in Ordnung.
Kann man drauf aufbauen. Um es ganz niedrigschwellig zu machen, für alle, die es nicht wissen, die Jusos sind natürlich die Jugendorganisation der SPD und jedes SPD-Mitglied bis Vollendung des 35. Lebensjahr ist automatisch auch Juso-Mitglied.
Korrekt. Ab 14 kann man eintreten.
Kann man auch sagen, mit dem Bums will ich nichts zu tun haben, ich will dann nicht dabei sein? Auch wenn man unter 35 ist.
Wieso sollte man das denn?
Kann man es theoretisch?
Großartig. Naja, also wenn man bei der SPD Mitglied ist, dann ist man automatisch auch bei den Jusos Mitglied. Es gibt sozusagen kein Opt-out. Aber das ist natürlich eine großartige Option. Also wieso sollte man sich das entgehen lassen?
Im Gegensatz zur Jungen Union, wo man tatsächlich beitreten muss, ne?
Ja, ich glaube, die müssen dann sogar nochmal extra Mitgliedsbeiträge zahlen. Das muss man bei uns nicht.
Das ist eine Cash-Cow quasi. So ein
Deshalb haben die auch viel mehr Geld. Also man hört, dass man im Bundesvorstand der Jungen Union deutlich schöner untergebracht wird in Hotels als wir.
Good to know. Da ein bisschen Gossip nehme ich mit. Die Jusos sehen sich ja so ein bisschen als linkes Korrektiv für die SPD. Wie happy sind Sie denn gerade so mit der Performance der SPD?
Na, es könnte besser laufen, offensichtlich. Also die Zufriedenheit der Bevölkerung ja insgesamt mit der Ampelkoalition ist ja sehr gering ausgeprägt. Das weiß ja auch jeder. Und meiner Ansicht nach, unserer Ansicht nach, hat das wesentlich damit etwas zu tun, dass dieses Umverteilungsversprechen, dieses Respektversprechen, das die SPD in ihrem Wahlkampf gegeben hat, nicht ausreichend in dieser Ampelkoalition eingelöst wird. Und deswegen würden wir uns da mehr wünschen.
Gehen wir nochmal auf Olaf Scholz. Da haben Sie gesagt, dass es nach der Europawahl ein Fehler war, den landesweit zu plakatieren. Warum?
Es war rückblickend ein Fehler, denn wenn man sich entscheidet, ihn landesweit zu plakatieren, dann hätte dann auch irgendwann so ein positives Überraschungsmoment von ihm kommen müssen. Also, dass er in irgendeiner Form ein Signal sendet, ich habe verstanden, die Menschen sind unzufrieden mit der Politik der Ampel, wir machen jetzt das und das anders. Mhm. Und dann hätte es klappen können.
Kam aber nichts.
Da kam aber nichts. Und dann war es natürlich in der Gesamtstrategie ein Fehler.
Joe Biden hat es in den USA ja vorgemacht, man kann auch zurückstecken, wenn es eine bessere Person für den Job gibt. Würden Sie das Olaf Scholz mit Blick auf 2025, die Bundestagswahlen, auch raten?
Wir Jusos versuchen uns gerade jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht so stark an diesen Personalspekulationen zu beteiligen. Was uns total wichtig ist, ist, dass wir der SPD ein klares verteilungspolitisches Profil geben, ein klares linkes Profil für die kommenden Bundestagswahlen, und auf diese inhaltliche Ausrichtung fokussieren wir uns gerade. Und
das ist sehr diplomatisch gesagt.
Ja, manchmal muss man das.
Es ist nur halt einfach mal ein Präzedenzfall gewesen, dass ein amtierender
und man sollte ihn sich
Kanzler
genau anschauen,
oder Präsident diesen Präzedenzfall vielleicht auch Optionen hat und dass es nicht in Stein gemeißelt sein muss. Falls eine andere Person vielleicht in, weiß ich nicht, einem Ministerium sitzt oder so, die das besser könnte. In letzter Zeit sind die aber besonders nicht nur mit der eigenen Partei, aber auch mit einem weiteren Ampelpartner ziemlich hart ins Gericht gegangen, und zwar mit der FDP. Und sie haben gesagt, Scholz muss Lindner die Pistole aus der Hand nehmen und ihm selbst auf die Brust setzen. Was bedeutet das?
Ja, die FDP arbeitet regelmäßig mit Erpressungen. Also implizit oder explizit. Und als ich das gesagt hatte, da hatte die FDP mal wieder damit gedroht, quasi die Koalition aufzukündigen oder zu verlassen, wenn man ihr nicht entgegenkommt bei der Einhaltung der Schuldenbremse. Und so geht's halt nicht. Also man kann sich als Regierungskoalition nicht permanent von dem kleinsten Partner erpressen lassen. Vor allen Dingen nicht, wenn der dauernd Blödsinn von sich gibt, wie die FDP das tut, wenn es um die Schuldenbremse geht. Sicht. Nee, das weiß ich gar nicht. Also manche Sachen, und da bin ich als User ja ganz vorneweg dabei, das sind grundsätzliche Überzeugungsfragen. Aber das Festhalten der FDP an der Schuldenbremse, also da steht sie ja allein auf weiter Flur, hat sie ja inzwischen alle verloren. Also
die Union ist auch noch mit dabei, wobei da ja, auch ein paar Leute mittlerweile auch ausscheiden.
Also alle, die Regierungsverantwortung in der CDU tragen und nicht beim nächsten Mal sich vorstellen können, als Kanzler zu kandidieren, sind der Schuldenbremse ja auch kritisch.
Oder die halt einfach auch ein bisschen mehr Geld in ihren Ländern brauchen.
Ja, aber das sind ja alle. Das ist ja wirklich alle. Also wir sehen ja, diese Ideologie der Schuldenbremse, die scheitert gerade auf jeder Ebene. Und es ist wirklich Blödsinn, dass die FDP daran so verkniffen festhält. Und deswegen kritisieren wir sie dafür so ausdrücklich. Also wenn alle, also von Unternehmerverbänden bis zu Gewerkschaften inzwischen diese Schuldenbremse kritisieren, ganz viele Ökonominnen und Ökonomen, die früher noch dafür waren, dann müsste man ja irgendwann mal also Einsicht haben, dass es nicht funktioniert. Aber
ich meine, die FDP hat natürlich auf ihrer Seite, dass es die geltende Rechtslage ist, dass man für eine Abschaffung der Schuldenbremse auch eine Zweidrittelmehrheit bräuchte.
Und man könnte sie erstmal aussetzen.
Genau, man könnte sie aussetzen. Da sind ja auch Ausnahmen definiert worden. Es gibt halt enge Ausnahmen, womit man sie aussetzen kann. Jetzt gerade hat sich die Koalition ja, wann war das, vor einem halben Jahr, ja, irgendwie darauf geeinigt, falls es nochmal irgendwie zum Beispiel in der Ukraine Unterstützung mehr braucht, dann könnte es sein, dass das ausgesetzt wird. So.
Es gäbe Gründe, wenn man sie finden wollte.
Wollen würde, genau. Hätte man vielleicht, also ich meine, im Koalitionsvertrag steht ja auch drin, wir machen keine neuen Schulden.
Entschuldigung, dass ich da reingehe.
Sehr gerne.
Aber eigentlich hatte man sich im Koalitionsvertrag schon darüber verständigt, Investitionen, vor allen Dingen in die Klimatransformation, über Kredite zu finanzieren. Mhm. Dann gab es Ende letzten Jahres das Urteil des Bundesverfassungsgerichts.
Genau,
das hat richtig reingeknallt. So. Also eigentlich hatte man sich ja schon über diese Kredite verständigt. Man hätte jetzt nur einen neuen Rechtsgrund gebraucht, um diese Kredite aufzunehmen. Und da weigert sich die FDP. Aber die politische Einigung, diese Kredite aufzunehmen, es würde ja schon reichen, wenn man nur die Kredite aufnehmen würde, über die man sich schon im Koalitionsvertrag verständigt hatte. Aber selbst da schaltet sie auf stur und bockt rum, wie ein kleines Kind. Also es ist schon nicht wirklich nachvollziehbar, was die FDP da veranstaltet.
Wir haben gesagt, wenn die FDP gehen will, dann soll sie halt gehen. Was ist da die Alternative?
Naja, also wenn eine Partei nicht mehr mitregieren will, sondern nur noch blockieren möchte, na, dann macht es auch keinen Sinn mehr, mit ihr zusammenzuarbeiten.
Dann also, braucht es ja irgendwie eine funktionierende Regierung. Da gibt es ja die Option von Neuwahlen. Es gibt eine Minderheitsregierung, wo man sich halt wechselnde Partner suchen könnte, theoretisch. Was wäre da Ihre liebste Option?
Also erstmal, ich habe nicht dafür geworben, dass man die Ampelkoalition beendet. Ich habe nur gesagt, man darf sich nicht erpressen lassen. Und wenn die FDP permanent damit droht, die Koalition zu verlassen, dann kann es nicht die Antwort sein, dass man ihr auf allen Feldern nachgibt. Wir sehen das jetzt gerade wieder. Es gab eigentlich einen Haushaltskompromiss. Dann gehen Habeck und Scholz in Urlaub und dann wird er wieder aufgekündigt von Lindner. Also das ist ein Modus, der funktioniert so nicht. Und meine Haltung, unsere Haltung als Jusos ist, man darf sich nicht erpressbar machen von so einer kleinen Partei. Und das heißt eben, wenn die permanent damit drohen zu gehen, dann soll man halt sagen, ja, dann geht halt.
Beim Fußball aber ich sagt glaube man reisen, nicht, soll man nicht aufhalten.
Genau. Aber ich glaube halt nicht, dass sie gehen.
Also es ist einfach ein großer Bluff.
Also meiner Ansicht nach schon, weil ich vermute, dass man in der FDP durchaus die Umfragen wahrnimmt und vielleicht jetzt gerne noch mal ein Jahr länger im Parlament sitzt, bevor man dann in die außerparlamentarische Opposition wechselt.
Gehen wir mal noch mal auf die Jugendorganisationen. Kevin Kühnert bei der SPD, Ricarda Lang bei den Grünen, vor wenigen Jahren auch noch Paul Ziemiak bei der CDU. Das waren alles Leute, die die Jugendorganisationen ihrer Parteien angeführt haben und dann recht schnell in große bundespolitische Verantwortung gekommen sind bei ihren jeweiligen Parteien. Und ich habe das Gefühl, dass in der letzten Zeit die Jugendorganisationen gefühlt bundespolitischer immer unwichtiger geworden sind. Wie kommt das?
Also den Eindruck kann ich erstmal so nicht unterschreiben. Wir können uns als Jusos nicht über fehlende Aufmerksamkeiten der Debatte beschweren. Wir haben es in der Vergangenheit, also gerade beim letzten Bundesparteitag, auch hinbekommen, die Beschlusslage der SPD gerade in dem Bereich Schuldenbremse, über den wir gerade geredet haben, entscheidend weiterzuentwickeln. Mhm. Also ehrlicherweise bin ich zufrieden damit, wie zumindest die öffentliche Rezeption ist und unser Einfluss in der Partei aufgestellt ist, was richtig ist. Ich würde mir wünschen, dass man manchmal auch in der Regierungsarbeit ein bisschen stärker auf die Jugenden vielleicht hört. Aber daran arbeiten wir.
Wie offen ist das Ohr denn in der SPD in Richtung der Jusos?
Also wir können uns nicht beschweren. Ich habe den Eindruck, dass wir durchaus durchdringen, dass die Jusos ernst genommen werden, dass wir Einfluss haben, dass wir in Prozesse eingebunden sind, dass wir uns an den richtigen Stellen auch mal auf Augenhöhe streiten. Die spannende Frage ist, wie sehr hören dann ein bisschen die Regierungsmitglieder auf das, was die SPD sagt? Da ist noch Luft nach oben.
Also es ist ein bisschen stille Post. Ich würde sagen, wenn die Regierungsmitglieder der SPD jetzt hier zuhören, dann haben wir ja einen besonderen Präzedenzfall, was denn alles möglich wäre, wenn ein Juso das Sagen hätte.
Take
bei uns
notes.
In der absoluten Mehrheit. Wir gehen mal in Richtung ihrer Maßnahmen. Aber Fans dieses Podcasts wissen natürlich, dass wir, bevor wir über ihre Pläne reden, dass da noch etwas kommt, und zwar ein Zitat, das ihre persönliche politische Vision am besten beschreibt. Da gab es in letzter Zeit häufig was aus Songtexten, bei Ihnen heute was ganz anderes.
Ja, ich höre den Podcast ja auch, und ich hätte jetzt irgendein Zitat von KIZ nehmen können, aber das ist ja langweilig, das macht ja hier jeder gefühlt.
Was haben Sie stattdessen mitgebracht?
Ich habe tatsächlich einen italienischen Sozialist, Politiker und Philosoph ausgesucht, Antonio Gramsci. Cooler Typ.
Ähnlich wie KZ.
Fast. Man könnte sagen, er war so ein bisschen der sozialistische Habermas. Und der hat sich ganz viele Gedanken darüber gemacht, über den Zusammenhang zwischen öffentlicher Debatte und politischer Veränderung. Und dieses Zitat lautet: Die Eroberung der kulturellen Macht erfolgt vor der Übernahme der politischen Macht. Und das finde ich ein sehr spannendes Zitat, weil es eben auf diesen Zusammenhang zwischen kultureller Hegemonie, hat er das genannt, oder Vorherrschaft und politischer Veränderung eingeht. Und man sollte mehr Antonio Gramsci lesen, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie man wirklich politische Veränderungen bewirken kann.
Bei mir kickt da so das PTSD vom Uni-Pro-Seminar noch direkt ja, rein.
Also ist ein bisschen das Problem, wenn man Juso einlädt, da wird sich natürlich ein bisschen über Theorie.
Ja, also ich musste direkt an Kulturkämpfe denken, die im politischen Raum geführt werden. Also wenn man auf die USA guckt, wurde jahrelang darüber geredet, welche Badezimmer Transmenschen nutzen dürfen. Oder in Deutschland ist es halt primär das Gendern, was also halt
der Kulturbegriff
steht.
Von Gramsci, den darf man nicht vergleichen mit dem Kulturkampfbegriff, den man heute hat. Es geht da wirklich eher um die Frage, in welchem Zusammenhang stehen öffentliche Meinungsbildung und dann tatsächlich politische Maßnahmen. Und er sagt eben, es ist viel wichtiger, die öffentliche Meinung zu gewinnen und die eigenen Ideen, die eigenen Überzeugungen allgemein anschlussfähig zu machen in der breiten Masse. Und am besten schafft man es auch noch, dass die so in den Alltagsverstand der Menschen übergehen. Und dann folgt die politische Veränderung häufig ganz schnell. Ein Beispiel dafür, um es mal ein bisschen handfester zu machen, ist, dass die Debatte um die Ehe für alle, also die war, mal ein positives Beispiel, die war breit gesellschaftlich akzeptiert, dass auch homosexuelle, queere Menschen heiraten können.
Und nicht nur eine eingetragene Partnerschaft.
Und eben nicht nur eine eingetragene Partnerschaft. Und dann hat sich Merkel einmal verquatscht.
In einem Interview mit der Brigitte oder so war das, ne?
Brigitte, Bild der Frau, irgendwas in dem Spektrum. Und dann ging es auf einmal ganz schnell, weil die öffentliche Debatte schon so beackert war, dass es quasi nur noch einen kleinen Anstoß bedurfte. Und dann geht's ganz schnell.
Sie hat gesagt, dass man das zur Gewissensfrage, zur individuellen Gewissensfrage erklären muss. Und das bedeutet dann quasi, dass sie Absolution erteilt hat, dass quasi nicht mehr nach einer Fraktionslinie abgestimmt wird, sondern nach einem persönlichen Gewissen. Und dann ging's wirklich flott. Und das Krasse daran ist,
dass sie immer dagegen war.
Sie hat auch dagegen gestimmt. Ja. Das wissen viele auch nicht. Und das war 2017. Das ist keine 10 Jahre her. Das ist schon irgendwie wild.
Ja.
Wenn man es überlegt.
Und das muss man aber, also, und das ist eben sehr, gerade für uns Jusos, spannend, dieses Verhältnis zu verstehen, weil das eben auch eine ganz wichtige Aufgabe von uns beschreibt. Also wir versuchen ganz maßgeblich auf die öffentliche Meinungsbildung einzuwirken und Narrative zu hinterfragen, die sich wie quasi unverrückbare Wahrheiten etabliert haben.
Klingt fast wie ein Think Tank, der so quasi Vorfeldarbeit leistet.
Absolut. Also nicht klassische Vorfeldarbeit, weil wir ja richtig auf dem Spielfeld stehen. Aber ein super Beispiel dafür ist die Schuldenbremse, über die wir geredet haben. Da ist es irgendwann gelungen, so in den Köpfen einzupflanzen, dass Staaten keine Schulden machen dürfen. Also das ist ja so rund um 2009 wurde die geschaffen und dann gab es die Staatsschuldenkrise, Griechenland, Pipapo und so weiter und so fort.
Mit den Stimmen der SPD
damals. Ja, Riesenfehler von unserer Partei. Und irgendwie hat sich dann so in den Köpfen etabliert, Staat, Schulden, böse. Das stimmt einfach nicht. Da würde jeder Ökonom in dieser einfachen Darstellung widersprechen. Aber es hat geklappt, dass vor allen Dingen CDU und FDP das quasi derart in die Köpfe der Menschen eingeprügelt haben, dass es total schwierig ist, dieses Narrativ zu durchbrechen.
Ich gehe mal so davon aus, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, so das Thema Schulden wird uns noch das ein oder andere Mal heute begegnen. Wir gehen in die erste Maßnahme rein.
Seit Jahren steckt Deutschland in einer Wohnungskrise. Die Miet- und Kaufpreise steigen immer weiter. Immer mehr Bauunternehmen gehen insolvent und zahlreiche Neubauprojekte werden gestoppt. Laut dem Statistischen Bundesamt wurden im letzten Jahr 31,5% weniger Wohnungsbaugenehmigungen erteilt als im Vorjahr. Von linker Seite wird immer wieder die Enteignung großer Wohnungskonzerne diskutiert. Der Staat soll aktiv in den Wohnungsmarkt eingreifen, um bezahlbaren Wohnraum zu gewährleisten. Doch das ist umstritten.
Was war Ihre schlimmste Erfahrung auf dem Wohnungsmarkt? Persönlich.
Also ich befinde mich immer noch seit Ostern in der konstanten Wohnungssuche in Berlin.
Das ist, manche Leute würden sagen Anfänger. Seit Ostern, das ist ein knappes halbes Jahr.
Noch nicht mal. Ja, ich glaube auch noch nicht, dass es da so schnell vorbei sein wird. Aber also da merkt man mal, wie dysfunktional so ein Wohnungsmarkt sein kann. Also das Einzige, was man angeboten bekommt, sind meistens irgendwelche möbliert, weil man damit die Mietpreisbremse umgeht, irgendwelche möblierten Mini-Wohnungen zu horrenden Preisen. Absolute Mondpreise werden da
in
auch.
In irgendwelchen Außenbezirken.
Ja, genau. Also wo kann ich gleich nach Sachsen-Anhalt ziehen, gefühlt. Also
vielleicht ist die Anwendung da auch genauso gut.
Also wirklich, ich glaube, ich habe zeitweise drüber nachgedacht, nach Halle zu ziehen. Weil wenn man da
1,5 Stunden ICE-Verbindung.
Wenn man da in Bahnhofsnähe wohnt, dann geht's fast schneller. Naja, gut.
Ihre erste Maßnahme, damit wir da hier mal so richtig konkret reingehen, ist Wohnungskonzerne ab 3000 Wohneinheiten enteignen. Und es gibt ja diverse Ideen, Maßnahmen zur Besserung der Situation von Mieterinnen und Mietern und Enteignung von Konzernen ist dabei sicherlich die krasseste. Warum ist das für Sie die richtige Entscheidung?
Weil wir allein mit Neubau nicht weit genug kommen. So. Es gibt einen derartigen Mangel an bezahlbaren Wohnungen auf dem deutschen Wohnungsmarkt, der übrigens auch teilweise dadurch ausgelöst wurde, dass man in der Vergangenheit Wohnungen im öffentlichen Eigentum an private Wohnkonzerne verschabelt hat.
Wo ich auch mal wieder den Finger auf die SPD zeigen muss, gerade im Berliner Bereich.
Absolut. Und ich muss Ihnen da recht geben. Das war Gott sei Dank, das war noch da, bevor ich aktiv wurde, so ein bisschen politisch. Aber es ist auch einer der Fehler, den wir gemacht haben. Aber deswegen setze ich mich ja jetzt dafür ein, dass wir den wieder korrigieren. Und da es eben nicht reicht, nur Wohnung neu zu bauen. Und da wir auch die Neubauziele permanent verfehlen und da wir schnell Entlastung in den Wohnungsmarkt bringen müssen, müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir es in relativ kurzer Zeit hinbekommen, dass ein relevanter Teil des Wohnungsmarkts den privaten Marktlogiken der Gewinnwirtschaft entzogen wird. Und dafür sind Enteignungen ein probates Mittel. Übrigens auch eines, das explizit in unserer Verfassung so vorgesehen ist. Gleich in zwei Artikeln, Artikel 14 und Artikel 15.
Wird ja auch praktiziert, zum Beispiel beim Neubau von Autobahnen.
Genau, für Autobahnen, da sind alle fein damit, wenn man irgendwelche Bäuerinnen und Bauern enteignet. Aber
ob da alle fein sind, ist die Frage. Aber
naja, aber also Volker Wissing können wir mal fragen.
Passiert,
ich glaube, der macht alles was.
Zumindest dann und wann.
also der wichtige Punkt ist, es ist eine mögliche Maßnahme,
die im Grundgesetz
steht. Indem man so die großen Wohnkonzerne mal auf einen Schlag enteignen würde und somit so einen gewissen Grundbestand hätte an öffentlichen Wohnungen mit bezahlbaren Mieten, würde man unfassbar viel Druck aus dem Markt nehmen. So beispielsweise Vonovia.
Die größte?
Das größte, gibt es noch ein paar andere. Aber die haben, ich glaube, so um die 487.000 Wohneinheiten.
Weil die jetzt so mit der Deutschen Wohnen
fusioniert sind. Ja. So, und weil da sind auch wirklich ganz viele Wohneinheiten dabei, die früher eh mal staatlich waren. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir ca. 1,9 Millionen, und das ist so eine Zahl, hat so ein Bündnis zu sozialem Wohnungsbau herausgefunden, dass wir einen Mangel an 1,9 Millionen bezahlbaren Wohnungen im öffentlichen Besitz haben, naja, dann würde man da sehr schnell Fortschritte erzielen. Und das Lustige ist, das wäre auch gar nicht so teuer. Das wäre okay finanzierbar, gerade in der aktuellen Situation. Also ich hatte das mal ausgerechnet. Im Moment sind ja diese ganzen Wohnbaukonzerne ein bisschen in der Krise. Wir haben da auch verschiedene Insolvenzen erlebt. Das liegt daran, dass die immer mit extrem großem Leverage arbeiten. Also die sind immer ganz stark kreditfinanziert. Es gab einen Zeitpunkt im Frühjahr letzten Jahres, da hätte man, wenn man den Marktpreis für Vonovia gezahlt hätte, also den Preis, der tatsächlich an der Börse festgelegt wird, da hätte man nur um so, ich habe es mal grob ausgerechnet, so um die 10.000, zwischen 10.000 und 12.000 Euro am Ende pro Wohneinheit gezahlt. Also sensationell günstig.
Es gibt ja in Berlin diesen Fall von einem Volksentscheid, der, ich glaube, 59,1% der Menschen haben 2021 für diesen Volksentscheid gestimmt. Der hatte genau das Ziel, was Sie gerade mitgebracht haben hier. Deutsche Wohnen und Co. enteignen hieß das damals. Und da gab es eine amtliche Kostenschätzung damals von der Linken geführt, von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Und die haben gesagt, für eine Vergesellschaftung von ca. 243.000 Wohnungen werden Entschädigungskosten von 28,8 bis 36 Milliarden Euro sowie Erwerbsnebenkosten von weiteren bis zu 180 Millionen Euro geschätzt. Und ich würde mal sagen, die Linke war damals klar, hat sich klar bekannt, auch zu diesem Volksentscheid. Das heißt, das ist jetzt nicht von irgendwelchen Konservativen gerechnet worden. Das sind also bis zu 36 Milliarden Euro für eine Viertelmillion Wohnungen. Nur auf Berlin gerechnet. Mhm. Wenn man das jetzt hochrechnen würde, jetzt kann man natürlich nicht die Berliner Preise für ganz Deutschland irgendwie ansetzen oder so. Insgesamt in Deutschland haben private Wohnungsunternehmen gar nicht mal so viele Wohnungen. 2,7 bis 2,8 Millionen in ganz Deutschland sind die Zahlen, die ich gefunden habe. Aber wenn man das dann hochrechnen würde, was damals die linke Senatsverwaltung berechnet hat, dann kommen wir trotzdem auf 300 bis 400 Milliarden Euro. Und das klingt dann doch etwas höher.
Ja, also man muss natürlich das alles ins Verhältnis setzen, ne? Also damals waren die Kaufpreise für Wohnungen, glaube ich, nochmal deutlich höher als aktuell. Aber selbstverständlich.
Geht. So viel hat sich da gar nicht getan.
Also aber ich will gar nicht abstreiten, dass das teuer werden würde. Selbstverständlich. So, wenn man so viele Wohnungen kauft, dann kostet das was. Es würde zwar ein Vielfaches kosten, wenn man die alle baut, weil die Baukosten
klar
inzwischen enorm gestiegen sind.
Und wo will man auch 2,7 Millionen Wohnungen bauen?
So. Ja, eben. Ja. Aber es würde ja ein Gegenwert entstehen. Also es ist für so ein bisschen es ist ein bisschen ökonomisch betrachtet, wäre es ein bisschen, also wenn Staaten so buchhalten würde wie Unternehmen, wäre es, glaube ich, eine Bilanzverlängerung. Mhm. Also man erhält einen direkten Gegenwert für das Geld, das man aufbringt. Also wenn man das beispielsweise über Anleihen, über Staatsanleihen finanzieren würde, würde ja ein unmittelbarer Gegenwert entstehen, der ja auch Erträge erwirtschaften würde. Es wäre wahrscheinlich sogar gut möglich, das sogar unter dem Regime der Schuldenbremse zu machen. Das sehen wir so ein bisschen.
Da gibt es auf jeden Fall, also es gibt ja diese Frage, gibt es
ein bisschen umstritten.
Einen Gegenwert, genau.
Da genau. Sagen viele, aber ja, es ist, nein. Also das ist ja das Problem, was wir gerade in der aktuellen Debatte haben, dass es problematisch ist, Kredite in Investitionsgesellschaften auszulagern, wenn die damit Ausgaben tätigen, denen kein Gegenwert und keine richtigen Erträge gegenüberstehen. Aber das wäre ja hier nicht der Fall, sondern man hätte ja einen großen Wohnungsbestand, die Menschen würden ja auch Miete zahlen. Also eine bezahlbare Mieten sollten es sein. dass Leute eben nicht mehr 50% oder mehr ihres Einkommens für die Miete aufwenden müssen, sondern
aber es wäre
20,
zumindest
30.
eine gewisse Gewinnmarge drin, um quasi diese Kredite zu tilgen.
Also selbstverständlich, auch also geförderter Wohnbau, also öffentliche Wohnbauunternehmen, sozialer Wohnungsbau, der ist profitabel. Er ist halt nur nicht so absurd profitabel, also die Shareholder machen halt nicht so verrückte Gewinne wie die von privaten Wohnungskonzernen. Aber das sollte eben auch nicht der Fall sein. Wohnen ist ein Menschenrecht und ich finde, niemand sollte daran so absurd verdienen, wie das im Moment der Fall ist.
Um das so ein bisschen ins Verhältnis zu bringen, das würde effektiv die Staatsverschuldung um ein Sechstel erhöhen.
Ja.
Der Staat ist momentan mit 2,6 Billionen Euro verschuldet.
Und angesichts dessen, dass wir ja eine extrem geringe Staatsschuldenquote haben, eine der geringsten von allen Industrieländern, so etwas über 60%,
also kann man machen.
Kann man machen.
Erster Kritikpunkt, der dann sofort kommen würde, wäre, es schafft aber keinen neuen Wohnraum.
Das soll es ja auch gar nicht.
Also es muss zusätzlich dazu halt auch noch weiter gebaut
Selbstverständlich.
Werden.
Selbstverständlich. Nur, also ganz viele, die Wohnungspolitik machen, wünschen sich immer Zustände wie in Wien.
So. Unter anderem Kevin Kühnert.
Ja, ich glaube, hat er auch erzählt, dass er hier war. Also und also Wien hat es geschafft mit so einem Drittelmix, ein Drittel staatlicher Wohnungsbau, ein Drittel genossenschaftlicher Wohnungsbau und dann eben ein Drittel privat finanzierter Wohnungsbau, super stabile Mieten zu gewährleisten.
Also, wobei die da auch steigen.
Die steigen auch, aber nicht vergleichbar mit anderen Ballungszentren in Europa. Und wenn man da hinkommen will, dann muss man irgendwie auch an den extrem großen Bestand ran, der im Moment gewinnoptimiert von großen Wohnbaukonzernen betrieben wird. Also man wird es dieses Ziel niemals alleine durch Neubau erreichen können. Man muss auch neu bauen, aber man muss auch beantworten, wie Menschen, die jetzt schon in Wohnungen wohnen, wie man einen Grundbestand schafft an bezahlbarem Wohnraum. Und Enteignungen sind ein vergleichbar einfaches Mittel. Ich glaube sogar, man muss an der einen oder anderen Stelle gucken, ob man überhaupt enteignen muss. Also teilweise sind diese Wohnkonzerne aktuell in einer so desaströsen Lage, man könnte die quasi einfach kaufen.
Zwei Fragen dazu. Was passiert dann mit Vonovia, wenn es enteignet ist? Die haben jetzt aktuell, glaube ich, 12.000 Mitarbeitende. Was passiert mit denen?
Naja, also die arbeiten weiter.
Also wenn da was enteignet ist, woran arbeiten die dann?
Naja, also man übernimmt ja das ganze Unternehmen, so einschließlich der Mitarbeitenden, einschließlich der Wohnungen. Also irgendjemand muss sich ja weiter um die Wohnung kümmern.
Also sind denn hier 12.000 Leute, die halt wirklich einfach nur diese Wohnungen verwalten. So. Also da gibt es ja ganz breite Aufgabenbereiche in den Firmen.
Also, ja, richtig. Aber also der Wohnbestand, der muss ja weiter betrieben werden. Also man würde das dann überführen in entweder ein öffentliches Unternehmen oder eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Aber weiterhin muss ja also dieser Wohnbestand bewirtschaftet werden. Das Einzige, was wegfiele, wären die EigentümerInnen, also denen die Aktien an Vonovia gehört, die sich versuchen, also möglichst hohe Gewinne ausschütten zu lassen, gewinnoptimiert zu betreiben. Also denen wird das keinen großen Spaß machen. Ja. Aber ich trete auch nicht für deren Interessen an. So, ich trete für die Interessen der Mieterinnen und Mieter an, die im Moment keine bezahlbaren Wohnungen mehr finden. Aber ansonsten würde sich wahrscheinlich gar nicht viel ändern, denn ehrlicherweise, also Wohnungen zu betreiben, ist ein ziemlich einfaches Geschäft. Also das kann man in öffentlicher Hand sehr gut gewährleisten. Das zeigen ganz viele öffentliche Wohnbaubetriebe irgendwie in den letzten Jahren ganz hervorragend.
Wenn die Strukturen stimmen.
Genau. Die meisten öffentlichen Wohnungsunternehmen, die laufen ja super profitabel.
Was mir in den Kopf gekommen ist, wenn es rein ums Mietniveau geht, dann hätte man doch einfach mit der absoluten Mehrheit einfach sagen können, okay, hier bundesweiter Mietendeckel.
Das ist richtig. Das könnte man machen.
Kostet dann nicht 400 Milliarden Euro.
Ja, nur dann hat man ja die gleichen Beschwerden. So, man könnte beispielsweise einen Mietendeckel machen, dann würde erstmal der Unternehmenswert von Vonovia extrem sinken und dann könnte man sie deutlich billiger haben als davor. Also auch hier
strategisch Maßnahmen hier anlegen.
Also auch hier kann man sozusagen über sowohl als auch nachdenken. Aber wichtig ist ja, wie man es schafft, einen resilienten Wohnungsmarkt zu schaffen. Also einen Wohnungsmarkt, der nicht so anfällig ist gegenüber Krisen, wie das aktuell ist. Und das wird nur gelingen, wenn man den grundsätzlich einmal umkrempelt. Und wenn man sagt, okay, Wohnen ist ein Menschenrecht, es ist Teil der Daseinsvorsorge, dass sich Menschen eine Wohnung leisten können. Das ist seit Jahren nicht mehr der Fall. Also Marktlösungen sind in den letzten Jahrzehnten gescheitert. Sie sind nicht in der Lage, das Problem zu beantworten, dass Menschen sich Wohnen nicht mehr leisten können. Und dann muss man dort eben als Staat rein, weil es Daseinsvorsorge ist. Ich finde es radikal, aber auch ziemlich rational, ehrlich gesagt.
Ich glaube, wir müssen einmal, auch wenn wir jetzt gerade hier in unserer schönen Absolut-Mehr-Bubble sind, einmal kurz auf zwei Ist-Zustände schauen, noch bevor wir auf das nächste Thema weitergehen. Und zwar einmal das Thema Bauministerium. Das hat die Ampel ja extra geschaffen, neu geschaffen, weil die gesagt haben, das ist so ein wichtiges Thema. Da sitzt die Clara Geiwitz von der SPD und ich sag mal so, ich habe da noch nicht viel an Erfolgen gehört, die da kommuniziert werden konnten. So, im Gegenteil, es gibt immer desaströse Meldungen über Zahlen, die nicht eingehalten werden, Ziele, die nicht eingehalten werden. Es sollten 400.000 neue Wohnungen pro Jahr gebaut werden, 100 davon Sozialwohnungen. Wird immer schlechter alles. Was läuft da schief?
Also bevor wir zu dem kommen, was schief läuft, möchte ich einfach, um das Bild vollständig zu zeichnen, auch mal auf eine Sache eingehen, die ganz okay gelaufen ist. Also wir haben mit diesem jungen Wohnenprogramm das erste Mal aus dem Bauministerium ein Programm aufgelegt, um für Azubis und Studierende mehr Wohnheime zu schaffen. Das ist davon abhängig, dass das übrigens die Bundesländer dann auch dafür nutzen. Mhm. So, das mal vorausgeschickt, was auch okay gelaufen ist. Aber ansonsten offensichtlich schafft es die Ampel gerade nicht, ihre selbst gesteckten Neubauziele einzuhalten. Weder im regulären Bestand noch im geförderten Bestand. Und meiner Ansicht nach gibt es da einen ganz großen Konstruktionsfehler. Und zwar, dass man bei der Gründung des Bauministeriums die Grundstücke und die Immobilien der Bundesrepublik bei der BIMA, also Bundesimmobilienanstalt, im Finanzministerium belassen hat. Also man hat ein Bauministerium gegründet, um Wohnungen zu bauen und hat die bestehenden Grundstücke und Wohnungen, also Gebäude zumindest, aber bei einem anderen Ministerium belassen und da ist auch noch Christian Lindner der Chef, was die Sache nicht einfacher macht. So, das war ein grundsätzliches, ja, Architekturproblem, was man irgendwie verursacht hat.
Und was wäre anders, wenn das jetzt alles mitgenommen worden wäre?
Naja, man könnte diesen Grundstückbestand dafür nutzen, um beispielsweise die BIMA umzubauen in eine Investitionsgesellschaft, die das Kapital nutzt, das sie hat, um gezielt Wohnungen zu bauen. Um gezielt bezahlbaren Geschossbau zu bauen, wo die Menschen ja zu günstigen Preisen unter guten Bedingungen leben können. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, trotz der Schuldenbremse dieses Ministerium mit den ausreichenden Kapazitäten auszustatten, um die gewaltige Aufgabe anzugehen, die man ja ihnen überlassen hat. Das hat man nicht gemacht und damit ist es in Teilen das Bauministerium natürlich ein zahnloser Tiger. Meiner Ansicht nach also war das auch durchaus beabsichtigt, zumindest von der FDP, dass es in die Richtung geht. Aber darunter leidet eben das ganze Vorhaben der Ampel, ausreichend günstigen Wohnraum zu schaffen.
Eine letzte Frage zu dem Thema noch. Auf der einen Seite wird jetzt über Enteignung diskutiert. Auf der anderen Seite ist es in Berlin. Aber in Berlin ist ja schon mehrfach vorgekommen, dass es bei Bauprojekten von tausenden Wohnungen über 10 Jahre hinweg keine finale Genehmigung gibt. Und jetzt auch als Grund kein Scheiß, weil auf dem Gelände Kröten oder Eidechsen leben. Sind das richtige Prioritäten?
Nein. Also wir müssen dieses ganze Problem der Genehmigungsverfahren, der Beschleunigung von Genehmigungs- und Zulassungsverfahren angehen. Das macht die Ampel auch. Soweit ich weiß, gibt es da nochmal besondere Probleme in Berlin wegen der speziellen Struktur mit Bezirken und Landesebene und unterschiedlichen
Berlin
Kompetenzen.
Berlin ist immer ein besonderes Problem.
Das wird man natürlich auf Bundesebene nicht lösen können. Aber natürlich ist es richtig, dass es auch Rechtsschutzmöglichkeiten gibt für Naturschutz- und Umweltbelange, das braucht man auch. Aber teilweise nimmt es überhand und dass man dann durch mehrere Instanzen gehen kann, dass es teilweise bis zu 10 Jahren dauert, bis man ein Windrad bauen kann, was ja eigentlich auch aus Klima- und Umweltschutzgesichtspunkten also ein lohnenswertes Projekt ist, das ist viel zu lange.
Wir gehen auf die nächste Maßnahme.
In Deutschland ist das Vermögen stark ungleich verteilt. Die reichsten 10% besitzen etwa 61% des Gesamtvermögens, während die untere Hälfte nur rund 2% hat. Dabei ist die Ungleichheit in Deutschland laut Berechnungen seit Jahren höher als in Frankreich oder Italien. Das deutsche Steuersystem begünstigt durch niedrige Besteuerung von Vermögen und Erbschaften und relativ hohe Steuern auf Einkommen die Superreichen und trägt zur Verschärfung der Vermögensungleichheit bei. Experten warnen, dass diese Ungleichheit die soziale Mobilität gefährdet und Frustration schürt. Forderungen nach einer höheren Besteuerung großer Vermögen stoßen jedoch auf Widerstand.
Beim Juso-Bundeskongress letztes Jahr wurde ein Antrag angenommen mit dem Titel "Ich will nicht dein Haus, Opi, aber deine Villa würde ich nehmen." Welchem Opi würden Sie die Villa wegnehmen?
Naja, es ist ja einfach Fakt, dass manche Familien in Deutschland crazy rich sind. Also es gibt, glaube ich, allein 2 Familien, denen gemeinsam so viel gehört wie der gesamten ärmeren Hälfte der Bevölkerung. Und unsere aktuelle Erbschaftssteuer, die begünstigt total, dass es so bleibt. Mhm. Weil es führt dazu, dass man je weniger Steuern zahlt, desto mehr man erbt. Also wenn man so ein relativ kleines Erbe bekommt, dann zahlt man ca. 10% Steuern, so im Schnitt. Und wenn man dann über 100 Millionen erbt, dann zahlt man im Durchschnitt 0,2% Steuern. Also teilweise gar keine Steuern mehr. Da gibt es auch so verrückte Konstruktionen wie, man erbt ein riesiges Unternehmen, milliardenschwer, und dann geht man zum Finanzamt und sagt, ja,
das passt schon.
Ist zu teuer mit der Steuer. Und dann sagt das Finanzamt, ja, okay,
das verstehe ich, das ist okay.
Dann nicht. Und also das Finanzamt, dein Freund und Helfer, ganz, ganz neue Funktion. Und das ist einfach problematisch. Und das müssen wir umkehren. Und es muss dahin gehen, dass wir hohe Erbschaften, hohe Einkommen stärker besteuern und dafür vor allen Dingen mittlere Einkommen, die im Moment sehr, sehr stark belastet sind, in Deutschland entlasten.
Sie haben in der Vergangenheit so ein bisschen für Aufruhr gesorgt, weil Sie reiche Erben als Schmarotzer bezeichnet haben. Das war natürlich ein bisschen polemisch so, aber da sind natürlich einige Leute drauf angesprungen. Warum sind das Schmarotzer?
Also das war in einer Zeit, wo ich diesen Begriff verwandt habe, und da werde ich jetzt darauf angesprochen, das ist auch völlig okay, in der vor allen Dingen BürgergeldempfängerInnen als Schmarotzer bezeichnet wurden. Und da ging es mir darum, einmal den Spieß umzudrehen. Und zu sagen, ja, okay, also wir streiten uns jetzt hier immer über so ein paar 10.000 BürgergeldempfängerInnen, denen unterstellt wird, dass sie nicht arbeiten wollen. Mehr sind es ja nicht, die meisten wollen ja arbeiten. Und keiner regt sich darüber auf, dass es reiche Familien, superreiche Families gibt, die seit Generationen nicht arbeiten und deren Kinder und Kindeskinder auch nie mehr arbeiten müssen, weil sie Unternehmen haben und sie letztendlich von Gewinnen, von Werten leben, die andere Leute erwirtschaften, nämlich ihre Mitarbeiterin. Und da ging es mir darum, das mal in der Debatte umzudrehen und zu zeigen, okay, lass uns doch mal lieber über die wirklichen Probleme reden. Und das ist eben die enorme Ungleichheit in diesem Land. Und dafür habe ich den Begriff so ein bisschen gespiegelt.
Ihre zweite Maßnahme ist aber sowas von groß gegriffen. ArbeitnehmerInnen entlasten, milliardenschwere Großfamilien in Verantwortung nehmen. Das müssen wir gleich alles hier aufdröseln, was das bedeutet. Sie haben mal gesagt, in einer sozialgerechten Gesellschaft sollte es keine Milliardäre geben.
Das sehe ich auch weiterhin so.
Der reichste Deutsche, einfach mal als Beispiel, ist Klaus-Michael Kühne. Der besitzt laut Forbes umgerechnet ein Vermögen von 39,3 Milliarden Euro. Fußballfans kennen den vielleicht, der hat teilweise auch Kohle in den HSV gesteckt, das lief so semi. Wie viel Geld von den 39,3 Milliarden Euro würden Sie Herrn Kühne dementsprechend wegnehmen?
Naja, also wenn man konsequent bleibt bei 39,3 Milliarden, richtig, dann bräuchte man, ich hoffe, ich verrechne mich jetzt nicht, aber ca. 38,4 Milliarden damit.
Die kann man einfach mal.
Aus einem Milliardär quasi ein Millionär wird. Naja, also das ist jetzt natürlich so ein langfristiges Ziel. So, es ist so ein gerechtes Steuersystem, das ist natürlich darauf angewiesen, dass sich erstmal etabliert, dass es über ein paar Jahre funktioniert. Aber ich bleibe bei der Aussage, dass es Reichtum gibt, also wenn man fast 40 Milliarden Euro hat, das sind ja, also 40.000 Millionen? Das ist ja nicht mehr, also damit weiß ja niemand mehr, was er damit anstellen soll. Das ist ja ein
dem HSV unsozialer, kaufen.
Dem HSV, und hat es funktioniert? Nee.
Aber das lag, glaube ich, primär an der Transferpolitik des HSV.
Das mag ja sein. Aber also auf jeden Fall sind wir da ja in Dimensionen, wo normalsterbliche Menschen, mit die sich anstrengen, gute Bildung machen, ordentlich arbeiten, niemals ja vorstoßen können. Weil es ein entkoppelter Reichtum ist. Ein Reichtum, der den Leuten, die so reich sind, ja auch gar nichts mehr bringt. Also es wird ja irgendwann langweilig. Wie viele Yachten will man denn kaufen, bis das Geld quasi ausgegeben ist? Das kriegt man ja nicht mehr hin. Also, und auf der anderen Seite bräuchte man eben dieses Kapital ganz dringend, um grundsätzliche Probleme in unserer Gesellschaft anzugehen. Wir haben Kinderarmut von 20%. Wir haben enorme Investitionsbedarfe. Ich glaube, 372 Milliarden allein, um unsere Straßen wieder einigermaßen in Schuss zu bekommen. Um die 90 Milliarden bei der Bahn. Und gleichzeitig leisten wir uns 237 Milliardärsfamilien in diesem Land, die all dieses Geld haben, selbst nicht mehr wissen, was sie mit dem ganzen Geld anstellen sollen, weil wir sie quasi nicht besteuern. Wir besteuern die Kapitalerträge von diesen Families im Durchschnitt mit 26%. Mit 26%, davon kann jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin nur träumen. Und das ist eben, also himmelschreiend ungerecht, finde ich.
Damit das hier keine Lanz-Sendung wird, dann würde ich einmal die zentralen Gegenargumente einmal kurz hier abräumen. Wenn ich jetzt ihr CDU gegenüber wäre, würde ich sagen, wenn ich bei Lanz jetzt gegenüber sitzen würde, das Geld liegt ja bei denen nicht im Keller, die haben da keine Goldbarren liegen, das ist ja Firmenvermögen, das ist investiert in Technik, in Maschinen, das schafft Arbeitsplätze, das bringt die Wirtschaft in Deutschland voran und außerdem würden die Leute sonst vielleicht ins Ausland gehen und ihre Produktionsstätten verlagern. Das sind alles so Argumente, wo sie sicherlich auch sagen werden, dass da teilweise auch eine gewisse Wahrheit drin steckt. Die haben keinen Geldspeicher irgendwie, wie die Älteren werden sich erinnern, Dagobert Duck, so, sondern halt einfach die haben das natürlich irgendwo investiert. Trotzdem haben die ja verdammt viel Geld, die lassen sich auch Dividenden auszahlen beispielsweise und all diese Sachen würde ich jetzt gerne mal zumindest jetzt nicht im Spezifischen diskutieren, aber ich würde ganz gerne mal schauen, was das jetzt effektiv bedeuten würde mit der absoluten Mehrheit. Und zwar, sie sagen, ArbeitnehmerInnen entlasten und milliardenschwere Großfamilien in Verantwortung nehmen. Da wollen sie an mehrere Steuern ran. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Einmal die Erbschaftssteuer, damit einhergehen die Kapitalertragssteuer, die Mehrwertsteuer und die Einkommensteuer.
Also ehrlicherweise würde ich liebend gern an unser gesamtes Steuersystem einmal ran.
Dafür haben wir heute nicht die Zeit. Es sind 4 Steuern. Deal with it. Genau, also es geht einfach quasi darum, manche von diesen Steuern sollen gesenkt werden und manche sollen erhöht werden.
Ich würde die Mehrwertsteuer sogar am liebsten abschaffen.
Also einfach komplett weg.
Ja, weil Konsumsteuern sind extrem ungerecht.
Selbst auf jeden Porsche.
Naja, also wieso soll ich denn den Porsche besteuern, wenn ich viel zielgenauer die Person besteuern kann, die
den Porsche sich leisten kann?
Ja, eben. Also das ist doch dann lieber einmal dort ansetzen, wo die Kohle wirklich ist. Also eine gute Steuer zeichnet sich dadurch aus, dass ich wirklich diejenigen besteuere, die ich auch besteuern will. So, und wenn ich eine Butter besteuere, unabhängig davon, ob jemand mit einem kleinen Einkommen die kauft oder ein Multimillionär und beide zahlen aber die gleiche Steuer auf die Butter, dann ist das super, super blöd. So. Mhm. Und deswegen lass uns doch lieber dort ansetzen, wo wir wissen, wer dahinter steckt. Und deswegen glaube ich, dass man Kapitalerträge richtig besteuern muss. Also im Moment werden Kapitalerträge einmal pauschal mit 25% besteuert.
Also Kapitalerträge.
Kapitalerträge genauso besteuern wie Einkommen.
Das kann unter anderem sein eine Aktiendividende beispielsweise.
Ja, genau. Genau. Kapitalerträge, man lässt sich was auszahlen aus seinem Unternehmen oder man kriegt eben Dividendenzahlung. Und das wird viel geringer besteuert, als wenn die Leute arbeiten gehen.
Das heißt, wie hoch besteuern wir das? Kapitalerträge.
Jetzt da, gerade das ist
25%, davon, wie viel machen wir?
Das ist davon abhängig, wie viel die Leute verdienen. Also, dass man einfach sagt, okay, ich bekomme Kapitaleinkommen und ich bekomme Erwerbseinkommen. Also ich bekomme Einkommen, weil ich arbeiten gehe und ich bekomme Einkommen, weil mir ein Teil von einem Unternehmen gehört. Mhm. Naja, dann ist das beides Einkommen. Und das muss auch gleich behandelt werden. Und im Moment haben wir einen Einkommenssteuertarif, der ist ziemlich ungerecht. Also der steigt von, also bei 17.000 fängt er bei 24% Grenzsteuersatz an und dann geht der bis zu 66.000 hoch auf 42%.
Das ist der Spitzensteuersatz dann. Da das ist noch diese 3% Reichensteuer, die dann irgendwie
genau,
ab
dann
irgendwo
kommt ab
zieht.
207, dann passiert zwischen 66.000 und 277.000,
passiert gar nichts.
Sehr viel, passiert nichts. Mhm. Und dann kommen nochmal 3% obendrauf. Also wenn man sich das anschaut, dann merkt man ja schon, dass es super ungerecht ist. Also Menschen mit ganz normalen mittleren Einkommen, wenn man dann noch die Sozialabgaben dazu nimmt, die ja auch irgendwie zur Finanzierung irgendwie unserer öffentlichen Infrastruktur dienen, unseres Sozialsystems, sind die ganz schnell mit einem mittleren Einkommen bei einer Gesamtbelastung von um die 50%. Mhm. Und das müssen wir einmal komplett neu aufsetzen. Also, dass Menschen mit kleinen und geringen Einkommen möglichst wenig Steuern zahlen, so, das sollte nicht mehr als 25% sein, aber dass wir dafür bei den Top-Einkommen, also bei, wenn man eine Million verdient, mhm, so was ganz, ganz wenige in diesem Land verdienen, zumindest von ihrer Arbeit. Also wenn man ein Unternehmen hat, ist man ganz schnell dabei, dass man da eine Million, da kann man eine Million locker im Monat verdienen. Dass man da dann eben mit hohen Grenzsteuersätzen arbeitet, aber davor sagt, okay, ein mittleres Einkommen sollte nicht mehr als 25% Steuern sein.
Wir springen gerade so durch die Steuerarten, deswegen einmal kurz, Mehrwertsteuer ist abgeräumt, die ist weg.
Ja, also muss man, weil, also hier ist ja ein seriöser Podcast,
ja,
also müsste man auch ein bisschen an die ans Europarecht ran, die ziehen im Moment so eine Untergrenze bei 15% ein. Aber da sollte man dann auch dran, wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man sich ja auch darum kümmern.
Genau, also in ihrer idealen Welt ist die Mehrwertsteuer weg.
Ja,
dann
weil es super ungerecht ist.
Wie viel zahlt eine Person, die 66.000 Euro im Jahr verdient? Das sind ungefähr 5,5 im Monat brutto. Das ist sicherlich ein gutes Einkommen, aber jetzt auch kein absolutes Spitzeneinkommen. Wie viel zahlt die?
Wenn wir davon sagen, ein durchschnittliches Einkommen sollte nicht mehr als 25% verdienen, naja, dann wären wir da so,
30?
Denk mal, bei 28 bis
30%. Bin ich so gut in Mathe, was das angeht. Das heißt, da würde jemand schon entlastet werden. Das, ab welcher Grenze würde sich das umkehren?
Also in unserer Vorstellung mal spätestens, wenn man dann so die 1 Million Einkommensgrenze erreicht.
Pro Jahr.
Pro Jahr.
Und die Person zahlt dann?
In unserer Vorstellung geht man da schon mit deutlich höheren Grenzsteuersätzen ran. Das heißt, auf das, was man obendrauf noch zahlt, ne? Also quasi man zahlt ja in unserem Steuersystem auf jeden Euro quasi einen anderen Steuersatz. Und da müsste man dann schon bei deutlich höheren Grenzsteuersätzen oberhalb der 50%, 60-70% ansetzen, wenn man wirklich so viel verdient.
Also wenn man sagt, die erste Million ist umsonst, so, die kannst du behalten, beziehungsweise nur halt irgendwie in einem gewissen Rahmen versteuern.
Genau.
Und dann wird's happig.
Ja, dann geht's zur Sache.
Genau. Und dann müssen wir noch über einen Steuersatz sprechen, der essentiell ist quasi für Ihre Maßnahmen, und zwar die Erbschaftssteuer.
Ja.
Was machen wir da?
Also auch dort erstmal ordentliche Freibeträge. Gerne bis zur 1 Million steuerfrei. Damit wäre auch sichergestellt, dass, also wenn es darum geht, dass man irgendwie ein Häuschen erbt. So. Also selbst wenn das Häuschen ein bisschen größer ist, so, und vielleicht auch 2 Millionen wert ist, dann landet man damit, wenn man sagt, okay, bis 1 Million Freibetrag, und dann steigt der Steuersatz eben mit jeder weiteren Million. Beispielsweise im 10%-Schritt, wobei wir da bei den Zahlen auch jetzt nicht super festgelegt sind, dann hätte man sichergestellt, dass die allermeisten Erbschaften, so eine durchschnittliche Erbschaft bewegt sich in Deutschland so zwischen, das ist sehr abhängig davon, ob man im Osten oder im Westen lebt, so zwischen 50.000 und 90.000 Euro, hätte man sichergestellt, dass die große Mehrheit der Erbschaften kaum oder nur sehr gering besteuert wird und die ganz hohen Erbschaften eben enorm.
Da hat man quasi dieses Argument auch abgeräumt, dass man sagt, okay, aber was ist mit dem Haus, das ich jetzt meinen Eltern
Das wäre weg.
Erbe. So.
Und dann gibt es natürlich...
Also das ist da, das ist nicht weg.
genau, das Argument, dass das kleine Argument Häuschen bleibt.
Ja.
Aber wenn man dann eben ein großes Unternehmen erbt, dann muss man auch ordentlich Steuern zahlen.
Und dann, ich höre schon die Liberalen und Konservativen Schreie in dieser Gedankenwelt. Was bedeutet das denn für die Arbeitsplätze in diesen Firmen?
Genau, also unsere Antwort ist, dass man diese Erbschaftssteuerbeträge, die dann anfallen, gerne über viele Jahre gestundet zurückzahlen kann. Also gerne über 10, 20 Jahre in einzelnen Tranchen. Ein normales Unternehmen, also auf dem Aktienmarkt sagt man, ein Kursgewinnverhältnis von 12 ist normal. Das heißt, ein normales Unternehmen erwirtschaftet innerhalb von 12 Jahren seinen eigenen Unternehmenswert über die Unternehmensgewinne.
Da muss ich jetzt einfach sagen, ich glaube Ihnen da, weil ich bin da so sehr nicht drin.
Das ist ja auch, ich muss da ja auch mehr drin sein. Ja. Und wenn man dann also quasi so einem Unternehmen die Möglichkeit geben würde, machen Sie das, über 20 Jahre gerne das peu à peu zurückzuzahlen, dann wäre das keine Belastung, die ein Unternehmen in der Regel überfordern würde. Es kann natürlich sein, dass gewisse Unternehmen, die gar nicht profitabel sind, dann gegebenenfalls auch verkauft werden müssten. Oder
schlechte
zumindest,
Konjunktur zum Beispiel.
Zumindest auch teilweise verkauft werden müssten. Aber davon ist dieses Unternehmen ja auch noch nicht verschwunden. Es wechselt nur den Eigentümer. Also wir machen quasi
das
mal
Geld
ein...
Das Geld ist nicht weg, es ist nur woanders.
Wir machen quasi mal ein Fragezeichen daran, ob es denn gerecht ist, dass man über Generationen ein Unternehmen immer wieder in der Familie vererbt, dass alle folgenden Generationen in großartigem Reichtum leben, weil irgendein Uropa mal ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hat. Das ist ja auch nicht gerecht. Aber es steht nicht zu befürchten, dass quasi dann massenweise Unternehmen in Deutschland geschlossen würden. So, sie würden halt endlich mal gerechte Steuern zahlen und vielleicht würde sie auch manchmal den Eigentümer wechseln, aber sie wäre nicht weg.
Das heißt, also gerade im Übernahmen wären viel mehr gang und gäbe als sonst.
Ja, im Moment ist es ja so, also haben wir jetzt bei Fissmann im vergangenen Jahr gesehen, also wenn eine Familie Lust hat, dann verkauft sie halt mal ein Unternehmen und dann nehmen sie wahnsinnig viele Gewinne ein. Und dann hat sich auf einmal der sehr abstrakte Reichtum, der irgendwie so in Anlagen steckt, in Produktionsanlagen, umgewandelt in ja, sehr konkreten Reichtum, in Beteiligung bei anderen Unternehmen oder einfach in Cash, was man dann wieder investieren kann. Und da sieht man ja, dass also Unternehmen nicht, also dass dieses Kapital schnell transformierbar ist, dass man schnell aus, also Anlagenkapital kann man auch Cash machen, mit dem man dann Steuern bezahlen kann. Und
wichtig.
da zeigt sich ja quasi, dass das durchaus möglich ist, eben auch eine Steuerschuld zu bezahlen. Also es ist finanzierbar.
Wir haben noch eine Maßnahme offen und das schließt tatsächlich ziemlich gut daran an.
Die deutsche Wirtschaft schwächelt und das zeigt sich auch auf dem Arbeitsmarkt immer deutlicher. Denn während die Arbeitslosigkeit steigt, sinken die Zahlen der offenen Stellen. Laut der Bundesagentur für Arbeit waren im Juli 2024 192.000 mehr Menschen arbeitslos als im Vorjahr und 69.000 weniger Arbeitsstellen zu vergeben. Die Chance, Arbeitssuchender eine passende Stelle zu finden, verschlechtern sich zudem weiter. Eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft ergab, dass sich Unternehmen aufgrund der derzeitigen Wirtschaftsschwäche bei Neueinstellungen zurückhalten. Zusätzlich verschärft sich die Unsicherheit für viele Beschäftigte, da der Anteil sachgrundlos befristeter Arbeitsverträge weiter gestiegen ist.
Die dritte Maßnahme, die Sie mitgebracht haben, ist die Jobgarantie für alle. Und wenn man hört, alle haben einen Job, dann würden wahrscheinlich alle Parteien links wie rechts erstmal durch die Bank klatschen. Was genau kann man sich unter so einer Jobgarantie vorstellen? Ist das ein Rechtsanspruch auf Arbeit?
Genau. Also wir drehen quasi die Perspektive um. Es gibt das Recht auf Arbeit, das steht sogar in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in Artikel 23. Jeder Mensch soll ein Recht auf Arbeit haben, aber das ist eben ein leeres Versprechen, solange man das nicht wirklich mit einem Anspruch ausfüllt. Und es gibt einige Experimente, zum Beispiel in Österreich, in Marienfeld oder Marienfelde, weiß ich gar nicht genau, wie es aussieht.
In Berlin?
Ja, dann ist wahrscheinlich Marienfeld, wo man das mal ausprobiert hat und sagt, okay, jeder Mensch, der arbeitslos ist und arbeiten will, und das ist ja die breite Mehrheit, also die breite Mehrheit der Bürgergeldempfängerin will ja arbeiten, ja nur ganz, ganz wenige sind diese sogenannten Totalverweigerer. Mhm. Und man sagt, okay, es gibt Arbeit, ihr wollt Arbeit und ihr bekommt Arbeit. Mhm. Das wäre mal ein wichtiger Perspektivwechsel in dieser Debatte. Und ich glaube, es ist auch die Aufgabe des Staates zu gewährleisten, dass Menschen, die arbeiten wollen, auch einen Job bekommen.
Jetzt gibt's aktuell circa 2,8 Millionen arbeitslose Menschen. Und aktuell sind gibt es aber nur 700.000 offene Stellen.
Genau, ich hatte in einer anderen Statistik gesehen, dass es 1,5 Millionen offene Stellen gibt, aber das ihre Zahlen sind da wahrscheinlich aktueller. Also man muss, glaube ich, verstehen, dass es nicht notwendigerweise Unternehmen immer so viele Jobs schaffen, wie gesellschaftlich auch sinnvoll wären. Und dass ganz viele Bereiche der Daseinsvorsorge beispielsweise auch in ehrenamtliches Engagement ausgegliedert ist, was eigentlich Jobs sein könnten. Also ich bringe Ihnen mal ein Beispiel. Also ich bin auch ehrenamtlich aktiv bei der Tafel in Offenbach. Mhm. Und da gibt es ja über 100 ehrenamtlich aktive Menschen, die sich darum kümmern, dass Menschen, die es nicht mehr hinbekommen, also mit ihrem Geld, das sie haben, meistens sehr wenig, sich ausreichend Lebensmittel zu kaufen, dass sie zu sehr günstigen Preisen, 1 Euro pro Tüte, Lebensmittel bekommen. Mhm. Das ist eine Aufgabe, die meiner Überzeugung nach eigentlich eine staatliche ist, dass man verhindert, dass Menschen hungern. Das ist eigentlich eine Aufgabe unseres Sozialstaats.
Quasi Leute anstellen, die den Job von den Ehrenamtlichen machen.
Naja, also das ist beispielsweise auch erklärtes Ziel der Tafeln selbst, dass man diese eigentlich staatliche Aufgabe wieder staatlich übernimmt. Aber es gibt noch ganz viele andere Aufgaben. So, es gibt beispielsweise, haben wir einen enormen Bedarf an Busfahrerinnen und Busfahrern. So, bis 2030 brauchen wir da um die 90.000 Menschen. So, ähnliches ist bei der Pflege. Also ganz viele Aufgaben oder im Klimamanagement vor Ort. Menschen, die Solarzellen installieren oder die so Klimamanagement in den Städten betreiben. Das sind alles Aufgaben, die man verhältnismäßig schnell wahrnehmen kann. Also wenn man beispielsweise Busfahrer, Busfahrerin werden will, dann braucht man dafür im Grunde genommen 2 Führerscheine und eine Personenbeförderungserlaubnis, muss man noch ein paar Tests machen. Das kann man in einem halben Jahr, kann man Menschen dafür qualifizieren. Und das wären genau so Aufgaben, die man mit so einer Jobgarantie ausfüllen könnte, dass man eben sagt, okay, wenn ihr arbeiten wollt, dann sorgen wir dafür, dass die viele Arbeit, die bei uns vor Ort rumliegt und die im Moment häufig unerledigt bleibt, weil es zu wenig Leute gibt, die das machen oder weil es nicht gelingt, das ordentlich zu organisieren, dass man da Arbeitsplätze und Arbeitskräfte zusammenbringt, das organisieren wir und ihr könnt Teil dieses Programms werden, dieser Beschäftigungsverhältnisse, wenn ihr denn wollt.
Busfahrer ist ein gutes Beispiel. Aktuell werden die händeringend gesucht und jetzt schon werden nicht alle Stellen ausgefüllt, die es bräuchte. Warum sollten dann noch mehr Leute da sein, um noch mehr Stellen auszufüllen?
Genau, also das große Problem bei den Busfahrerinnen ist, dass man einfach sehr, sehr wenige Menschen hat, die also die einen Busführerschein haben. Früher war das so, ganz viele Leute waren beim Bund, haben Wehrdienst gemacht und haben dann da LKW gefahren und konnten Bus fahren. So. Also wenn man sich mal mit Busfahrern unterhält, gerade mit den Älteren, dann sind das meistens Leute, die während ihres Wehrdienstes halt diesen Führerschein gemacht haben. Und solche Probleme könnte man dann in so einem Programm wirklich gezielt angehen, dass man sagt, okay, on the job Qualifizierung quasi. Ihr kommt rein in so ein Programm, ihr wollt einen Job, wir garantieren euch, hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, ihr guckt euch an, was sind eure Interessen, ihr könnt euch vorstellen, Bus zu fahren, ja, und dann qualifizieren wir euch dazu und dann in 6 Monaten, 7, 8 Monaten seid ihr qualifiziert und ihr habt, also ihr könnt einen Job bekommen, wenn ihr einen wollt.
Alles von staatlicher Seite.
Genau, also ich glaube, es muss kommunal irgendwie organisiert werden und es macht auch Sinn, irgendwie die Tarifpartner mit einzubeziehen. Also es gibt ja so Unterschiede zwischen also ganz klassischer staatlicher Organisation und öffentlicher Organisation. Aber es müsste in einem öffentlichen Rahmen stattfinden, um eben diesen Rechtsanspruch ausfüllen zu können.
Wie werden diese Leute bezahlt?
Ganz kurz, also bei Busfahrern nach Tarif.
Tarif.
Klar. Also mindestens mal Tarif oder Mindestlohn. Das würde ich dann, das muss man, glaube ich, branchenspezifisch beantworten. Aber es ist ja jetzt schon so, dass ganz viele dieser Jobs im öffentlichen Umfeld stattfinden. Also die meisten Busfahrerinnen, jedenfalls wenn es gut läuft, sind ja irgendwie bei den Kommunen angestellt.
Jetzt muss man überlegen, wir haben ja eben gerade schon über die Zahlen gesprochen, selbst wenn wir jetzt einfach nur sagen, okay, wir reden jetzt mal von 1 Million Stellen. Jetzt schaut man mal insgesamt, wie viele Leute beim öffentlichen Dienst angestellt sind. In ganz Deutschland, das sind 5,2 Millionen. Das heißt, es müsste halt ein wahnsinniges Jobvolumen geschaffen werden und es müssten auch die Strukturen geschaffen werden und die Qualifikationsstrukturen geschaffen werden, um das zu etablieren.
Also es ist keine Maßnahme, die man von jetzt auf gleich verwirklichen könnte, aber Ich bin hier ehrlicherweise auch mit 3 Vorschlägen hingekommen, die so ein bisschen visionärer sind und auch sein sollen. Aber
kann man da realistisch sagen, wie lange sowas dauern würde, wenn wir sagen, wir fangen heute damit an? Worüber reden wir da? 20 Jahre, 30 Jahre?
Also es gibt ja diese Pilotprojekte und da ist es zumindest kommunal recht schnell gelungen, solche Strukturen aufzubauen. Also wenn man, glaube ich, die entsprechenden Mittel bereitstellt, kann man das schon in einem Zeitraum von 5 bis 6 Jahren, also man muss dann natürlich immer schauen, dass man die Strukturen optimiert und so weiter und so fort, ist es möglich, solche Strukturen aufzubauen. Mhm. Und ich glaube, es wäre mal ein interessanter Perspektivwechsel im Moment. Also sagen wir, alle Menschen sollen arbeiten, aber de facto gewährleisten wir gar nicht, dass jeder Mensch auch arbeiten kann, der arbeiten will. Und das wäre ja mal ein Problem, dem man sich widmen könnte.
2020 haben die Jusos auch bereits einen Antrag mit dem Titel Jeder hat das Recht auf Arbeit, Jobgarantie statt BGE gestellt. Und da gibt es eine interessante Zeile drin, und zwar zu den Kosten. Schätzungen aus den USA beziffern die Ausgaben für eine Jobgarantie auf maximal 2% des Bruttoinlandsprodukts, in Klammern, damit lediglich, das Wort lediglich finde ich im Zusammenhang sehr gut, so hoch wie das Ziel der NATO für Militärausgaben. Das sind ungefähr, glaube ich, momentan, wenn ich es richtig im Kopf habe, 84 Milliarden Euro. Diese 2%, diese lediglich 2%, schafft Deutschland ohne das Sondervermögen nie einzuhalten. Und es wird jetzt auch schon vorausgesagt, dass es auch nach 2025 niemals schaffen. Das heißt, 84 Milliarden Euro, wenn wir das als Referenz nehmen, da kann man natürlich sagen, dann wird die Wirtschaft wieder gestärkt und sowas, wenn das irgendwie mehr Leute irgendwie produktiver werden oder so.
Aber das ist ein ganz wesentlicher Punkt, ne?
Selbst wenn wir einfach auf roughe 50 Milliarden pro Jahr runtergehen würden, wäre das ja eine wahnsinnige Summe.
Genau, der Antrag ist schon ein bisschen älter, deshalb weiß ich natürlich nicht, inwieweit die Zahlen heute noch aktuell wären. Aber es ist richtig, natürlich würde es einiges kosten. Nur muss man das, glaube ich, mit den Kosten gegenüberstellen, die im Moment dadurch entstehen, dass ganz viele Stellen unbesetzt bleiben, dass ganz viele Arbeit in dieser Gesellschaft unerledigt bleibt. Also die fehlende Verfügbarkeit von Fachkräften, von ausreichenden Arbeitskräften. Also was das für Auswirkungen in unserer Gesellschaft hat, das erleben wir ja täglich. Also jeder, der mal in den Kommunen unterwegs ist und feststellt, was da alles für Aufgaben unerledigt bleiben oder wer zum 25. Mal eine Verspätung hat, weil es eben Personalprobleme gibt bei der Deutschen Bahn oder bei regionalen Verkehrsunternehmen. Das sind ja alles solche Probleme, die damit angepackt werden könnten. Oder weil es nicht gelingt, dass der lokale Energieversorger das macht, was er eigentlich machen sollte. Nämlich, wenn man dort anruft und sagt, na, ich hätte gern Solarzellen auf dem Dach. Und dann würde ich sagen, ja, okay, nächster Termin ist in 1,5 Jahren. Und das wären ja alles solche Probleme, die man dadurch anpacken könnte. Deswegen, Sie haben das in Ihrer Moderation so ein bisschen gesagt, ja, okay, es wären ja auch wirtschaftliche Gewinne. Aber das kann man nicht einfach so aus der Gleichung lassen. Denn unser gesamter gesellschaftlicher Wohlstand beruht ja darauf, dass ihn Menschen erarbeiten. Wenn also mehr Menschen arbeiten, dann entsteht auch mehr Wohlstand. Und deswegen profitiert am Ende von so einer Jobgarantie nicht nur der Einzelne oder die Einzelne, sondern die gesamte Gesellschaft.
Gehen wir aber nochmal ganz kurz auf diese Zahlen. Wenn man sagt, okay, 700.000 offene Stellen, die würden dann erstmal, bevor der Staat 20% neue Stellen schafft, würden erstmal geguckt werden, wer kann diese Jobs machen. Die werden priorisiert behandelt, ist das richtig?
Ja, also selbstverständlich muss man gleichzeitig gewährleisten, dass die Menschen bestmöglich in die Jobs vermittelt werden, die auf dem regulären Arbeitsmarkt
bestehen. Das klingt für mich so wie das, was die Jobcenter machen sollten.
Ja, es klappt aber manchmal besser und manchmal schlechter, ne? Also wir erleben ja im Moment, dass es irgendwie einen großen Mismatch gibt. Ich glaube tatsächlich auch, also aus meiner persönlichen Erfahrung, tragen da auch teilweise durchaus Unternehmen eine gewisse Verantwortung. Ich erlebe zum Beispiel, dass ganz viele Ausbildungsplätze auch deswegen unbesetzt bleiben, weil Unternehmen völlig übertriebene Anforderungen an Bewerberinnen oder Bewerber stellen. Ich habe es in meinem persönlichen Umfeld erlebt, dass eine Übersetzerin, die aus der Ukraine geflohen ist, die auch angestellt werden sollte für Übersetzungsleistungen ukrainisch-englisch, die wurden nicht angestellt wegen ihrer geringen also nicht ausreichenden Deutschkenntnisse.
Obwohl sie halt gar nicht Deutsch übersetzen soll.
Muss sie nicht. Also da muss man ja auch mal sehen. Also teilweise, glaube ich, sind da auch die Unternehmen das Problem bei diesen Stellen, die unbesetzt bleiben. Aber insgesamt sehen wir eben das Problem. Viel Arbeit, die eigentlich in unserer Gesellschaft vorhanden ist, bleibt unerledigt. Und das könnte man mit so einer Jobgarantie adressieren.
Dann sagen wir jetzt mal, die Jobgarantie ist da. Jeder, der arbeiten will, hat einen Job.
Ja.
Dann muss ich ein bisschen wieder das konservativ-liberale Korrektiv sein. Was passiert mit Leuten?
Ich finde das ja super liberal, dass jeder, der arbeiten will, auch arbeiten kann.
Gehe ich voll mit. Aber wenn ich jetzt sage, okay, jeder, der arbeiten will, hat einen Job. Was ist mit den Leuten, die sagen, nö, mache ich nicht? Weil dann kann man ja die Totalverweigerer wirklich leicht identifizieren. So. Was ist mit denen? Kriegen die dann noch eine Art Bürgergeld oder wird dann gesagt, na gut, dann halt nicht, dann du hast doch deinen Job hier, entweder machst du oder nicht. Oder gibt es dann noch eine Art Bürgergeld für diese Totalverweigerer?
Also ich bin ja Jurist und als solcher weiß ich, was das Sozialstaatsprinzip besagt. Und das Sozialstaatsprinzip, und das kann den Leuten gefallen oder nicht gefallen, und die Menschenwürde aus Artikel 1, die jedem Menschen garantiert ist, die beinhaltet eben nach meiner festen Überzeugung, dass kein Mensch hungern sollte, kein Mensch ein menschenunwürdiges Leben in dieser Gesellschaft also führen sollte.
Es gibt ein Existenzminimum und dann gehen
wir einfach dieses Existenzminimum,
nicht
und das ist ja das, was das Bürgergeld soll ja dieses sozioökonomische Existenzminimum sicherstellen. Da lebt ja kein Mensch in Reichtum, auch wenn das manchmal so dargestellt wird. Das muss man diesen wenigen 10.000 Menschen, also das sind ja wirklich nur diese Totalverweigerer, selbst in den höchsten Schätzungen sind wir da nur circa bei 17.000 Menschen. Das ist ja eine verschwindende Minderheit.
Aber jetzt können wir ja sagen, in der Situation, wir sind ja in dem Szenario, wo wirklich jeder einen Job hat und jeder die Möglichkeit hat, diesen Job wahrzunehmen. Und wenn man sagt, okay, wenn du Hunger hast, dann gehst du halt dahin und verdienst halt dein Geld, dann haben wir ja die Situation, dass es wirklich ausschließlich nur noch, wenn man jetzt einfach mal Leute mit Krankheiten, die nicht arbeiten können oder sowas, rausrechnet, wirklich nur noch die Leute betrifft, die ja dann wirklich sagen, nö, mach ich nicht.
Und auch diese Menschen schützt die Menschenwürde und der Sozialstaat. Das gefällt vielleicht manchen nicht. Aber das ist nun mal so in unserem Sozialstaat und deswegen sollte auch für diejenigen das Existenzminimum garantiert werden.
Auch bei der Jobgarantie.
Ja.
Punkt, würde ich sagen. Ich finde, das ist ein gutes Ende bei den Maßnahmen. Wenn Sie schon mal den Podcast hier gehört haben, was Sie haben, was Sie gesagt haben, dann wissen wir, wir gehen am Ende mit einem Song raus und den können Sie sich aussuchen. Und folgendes Szenario. Es ist SPD-Sommerfest. Mhm. Es ist ordentlich spät. Es fließt sozialdemokratisch viel Bier. Und Sie dürfen den finalen Song auf der Tanzfläche aussuchen. Was läuft da?
Ah ja, eigentlich, ich wusste ja, dass ein Song kommt. Und da hätte ich Geld wie ein Magnet genommen von KIZ.
Kommt das so gut da?
Ja, das Setup ist jetzt natürlich so, dass es mir nur eine einzige richtige Antwort bleibt als User-Vorsitzender. Und zwar natürlich kommt dann die Internationale.
Finde ich langweilig. Aber okay.
Ja, was soll ich machen? Die Frage ist so gestellt. Also es gibt Tradition. Zum Schluss muss Tradition, die Internationale kommen.
Tradition ist Tradition. Vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren.
Dankeschön, hat viel Spaß gemacht.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen?
Das ist eine gute Frage.
Was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum?
Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast.
Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab?
Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics.
Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt.
Mit uns fünf. Jonas.
Xenia.
Alper.
Lenny.
Und Marius.
Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden, dieses... Wie stichten wir jetzt?
Weil eigentlich wäre das auch witzig, eine Pause im Podcast zu haben. Ja.